Geliebte Gemeinde, natürlich, wie ich es immer sage, geliebte von Jesus Christus, geliebte Schwester und geliebter Bruder. Gott, an den wir glauben, der kann Unmögliches möglich machen. Er ist nämlich allmächtig. Das bekennen wir ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir erinnern uns auch, dass Jesus auch gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ja, das hat er gesagt. Er hat die Macht. Er ist der Machthaber. Unweigerlich ploppen bei mir bei den Stichworten Gewalt und Allmächtig und Machthaber Bilder auf von Putin oder Xi Jinping oder Kim Jong-un, auch ein bisschen auf eine besondere Weise von Donald Trump. Sie haben die Macht in ihren Ländern und üben diese Macht mit Gewalt aus. Was sie wollen, das setzen sie durch und niemand wagt ihnen zu widersprechen. Alle haben einfach das zu machen, was diese Diktatoren befehlen. So ähnlich denken viele auch über Gott. Sie sagen sich, was wäre denn das für ein Gott, wenn er nicht an der Spitze stände, wenn er nicht alle Macht wirklich in Händen hätte. Wenn es irgendwen gäbe, der diese Macht einschränken könnte, ihm überstimmen könnte, dann wäre ja nicht mehr Gott. Gott ist doch der Allerhöchste. So denken viele und sind dann enttäuscht, dass Gott nicht mal mit der Faust auf den Tisch haut und mal ordentlich aufräumt. Er hat doch die Macht und er hat die Möglichkeiten, um Gerechtigkeit durchzusetzen, Kriege knallhart von heute auf morgen zu beenden und die Befehlshaber abzuurteilen oder böse Menschen einfach zu beseitigen. Warum tut er das nicht? Beginnen wir einmal zu überlegen, welche Folgen das hätte, wenn er mal so richtig durchgreifen würde. Fangen wir mal an mit der Beseitigung von bösen Menschen. Wen sollte er denn da sich vornehmen? Putin? Trump? Messerstecher? Vergewaltiger? Oder den Nachbarn, dessen dauerkläffender Hund einem auf die Nerven geht? Und wie, habe ich überlegt, wäre das denn dann mit mir und mit dir? Wir sind doch auch nicht nur gut und freundlich und zuvorkommend. Niemand ist von Natur aus ohne Schuld, ohne Sünde. Und Jakobus schreibt, denn wer das gesamte Gesetz befolgt, aber ein einziges Gebot dagegen verstößt, hat gegen das gesamte Gesetz verstoßen. Denken wir an den reichen jungen Mann, von dem wir in der Lesung gehört haben. Er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus widerspricht nicht und sagt, na. Nein, er gewinnt ihn sogar lieb. Jesus hätte ihn wirklich gerne als seinen Jünger in seiner Nachfolge dabei gehabt. Aber dann sagt er ihm, eins fehlte noch, das Gebot der Liebe. Wie ist das damit bei dir? Und das kann er nicht halten, das will er nicht halten, denn er hängt mit seinem Herzen am Besitz. Der Reichtum trennt ihn von Jesus. Mit anderen Worten, nach Gottes Maßstab bin ich mit meinem Verstoß eines Gebotes genauso schuldig wie Xi Jinping oder Kim Jong-un. Und wenn er die beseitigen würde, müsste er auch mich beseitigen. Ich bin ja auch schuldig. Und wie sieht das aus mit der Durchsetzung der Gerechtigkeit? Ich bin wirklich sehr froh darüber, in Deutschland zu leben und nicht im Kongo. Aber würde Gottes Macht durchsetzen, Gerechtigkeit, dann müsste er doch mich zwingen, einen Großteil meiner Rente einer Familie im Kongo überweisen. Deren Kinder müssen im Bergwerk arbeiten, damit die Familie genug zu essen hat. Und das wäre doch gerecht, wenn ich von dem, was ich habe, ihnen abgeben würde, dass wir beide, sie und wir, auf einer Ebene wären. Und Kriege beenden von jetzt auf sofort? Was ist denn mit den kleinen Kriegen meiner Ehe? Ich versuche doch auch, mich zu behaupten und meine Interessen durchzusetzen und bin nicht immer nachgiebig. Müsste Gott nicht da auch eiskalt mich zurechtstutzen und verurteilen? Ihr versteht, wer so forsch fordert, dass Gott doch mal endlich durchgreifen soll, der meint in der Regel, dass Gott das bei den anderen machen soll. Die anderen müssten mal seine Macht zu spüren bekommen. Wir meinen nämlich, wir wären ein bisschen besser als die anderen. Und er müsste uns verschonen. Aber Jesus müsste für mich und für dich genauso am Kreuz sterben, wie er das für Putin oder für Mutter Teresa getan hat. Gott hat alle Macht und könnte sie einsetzen. Er tut es aber nicht. Warum nicht? Weil er diesen Versuch mit sich mal durchsetzen schon einmal durchgezogen hat bei der Sintflut. Bis auf eine Familie hat er alle sterben lassen. Es hat aber nicht funktioniert. Das Erste, was Noah nach der Sintflut tut, war, dass er sich betrinkt und nackt in seinem Zelt liegt und anschließend einen seiner Söhne verflucht. Es hat nicht funktioniert mit dem Durchgreifen. Und darum hat Gott seine Macht eingegrenzt. Er hat sich selber Grenzen seiner Macht gesetzt und beschlossen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Lichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Geliebte Gemeinde, dreinschlagen bringt's nicht. Danach hat Gott einen anderen Versuch gestartet, um sich um die verlorene Menschheit zu kümmern, sie zu retten. Er hat sich ein kleines, ganz unbedeutendes Volk ausgewählt, Israel. Dieses kleine Volk sollte als Vorbild dienen für alle anderen Völker. Sie sollten vorbildlich leben, damit die anderen Leute es sehen könnten und sagen, so wie die wollen wir auch leben. Und darum hat er mit Macht den Pharao gezwungen, sein Volk aus der Sklaverei freizulassen. Mit seiner Macht teilte er das Schilfmeer, damit seine Leute fliehen konnten. In der Wüste versorgte er 40 Jahre lang mehr oder minder 1 Million Menschen mit Manna und Wachteln und ließ Wasser aus Felsen quellen. Und dann gab er seinem Volk die guten 10 Gebote plus 603 weitere Gesetze mit dem einen Ziel, dass sie ein gutes Leben hätten, dass sie ein gutes Zusammenleben hätten, dass sie ihm, Gott, Freude machten. Und Mose sagt dazu, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von den Wegen, die ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Israel hatte Gottes Macht so oft erlebt in Siegen bei Kriegen oder in Bewahrung bei Hungersnöten. Sie hatten Wunder über Wunder erlebt. Doch das Volk Israel vertraute Gott nicht und lebte sündig wie die Völker in ihrer Nachbarschaft. Wir wissen, wie auch dieser Versuch gescheitert ist. Zuckerbrot und Peitsche, Segen oder Fluch funktionierte auch nicht. Nach der babylonischen Gefangenschaft kam ein ganz kleiner Teil von Gottes Volk zurück in ihr Land. Sie bauten auch den Tempel wieder auf. Aber trotz alledem musste die Propheten immer wieder das Volk ermahnen und zurechtweisen und immer wieder durchgreifen. Maleachi gilt so als der letzte dieser Propheten, die sich so angestrengt haben, Gottes Volk immer wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Er hat so um 450 vor Christus gelebt. Aber dann schwieg Gott. Und mir kommt es so vor, als sei Gott mit dem Einsatz seiner gewaltigen, manchmal auch gewalttätigen Allmacht am Ende gewesen. Aber Gott gibt ja nicht auf. Rund 500 Jahre nach Maleachi entschied sich Gott zu einer ganz anderen Form seiner Macht. Er agierte von da ab mit der Macht der Liebe. Die Macht der Liebe kommt uns ja manchmal so auf den ersten Blick sehr ohnmächtig vor. Sie setzt sich nicht durch, sie erzwingt nichts. Sie geht nicht mit Gewalt über andere hinweg, sie kämpft nicht für eigene Interessen. Die göttliche Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist Gottes Liebe. Und Gottes Liebe macht sich ganz klein und kommt als Baby auf diese Welt. Gott wird ein Mensch, abhängig von anderen Menschen. Jesus wurde seinen Eltern gegenüber gehorsam und 30 Jahre blieb er völlig unbekannt. Aber dann praktizierte er die göttliche Liebe, die Agape-Liebe und gab den Krankheiten, den Kranken Gesundheit und den Besessenen die Freiheit. Den Sündern schenkte er Vergebung. Und die Verachteten bekommen bei ihm Anerkennung. Die Frauen ehrt er und den Armen wird das Himmelreich verkündigt. Seinen Nachfolgern vermacht er diese Vollmacht der Liebe. Und am Ende gibt er sich selbst, lässt sich von den Machthabern seiner Zeit gefangen nehmen, ans Kreuz schlagen und stirbt, Gott verlassen, zur Sühne für alle Menschen. Und am dritten Tag weckt ihn sein himmlischer Vater wieder auf von den Toten. Diese beiden machtvollen Taten, die machtvollsten Taten, die jemals auf dieser Erde vollbracht wurden, das sind die Taten der göttlichen Liebe. Es ist Gottes gebende Liebe, mit der er uns für dieses wunderbare ewige Leben in der Gemeinschaft mit ihm selbst hinbekommen hat. Paulus schreibt: Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Der junge Mann aus der Lesung wollte so gern dieses ewige Leben erhalten, aber er traute der Liebe, der Güte Gottes nicht zu, ihn glücklich zu machen. Lieber vertraute er seinem Reichtum. Mit dem kann er sich alles leisten, was diese Welt zu bieten hat. Er verpasst aber die Liebe seines himmlischen Vaters. Aber vorsichtig, bevor wir über ihn richten, wir wissen ja gar nicht, was er später noch gemacht hat. Möglicherweise ist es ja so gewesen, dass er von der Liebe Gottes überwunden worden ist und doch noch ein Mensch geworden ist, der die Liebe Gottes angenommen hat. Es passiert ja. Es gibt sie ja, die Millionäre und Milliardäre, die ihren Reichtum den Armen weitergegeben haben. John D. Rockefeller, ein gläubiger Baptist, war der erste Milliardär der Welt. Er spendete gigantische Summen für Armenprojekte. Rick Warren, einer der bekanntesten Pastoren weltweit, gibt regelmäßig 90% seiner Einnahmen den Armen. 10% sind bei Baptisten so üblich, aber er sagt 10% für mich und 90% den Armen. Dieter Schwarz, dem Lidl und Kaufland Milliarden eingebracht haben, hat sie alle gespendet. Und auch Manuel Neuer hat eine neue Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche gegründet. Es gibt sie, die sich von der Liebe Gottes überzeugen lassen, überwinden lassen und ihren Reichtum aus Liebe zu den Menschen weitergeben. Die Macht der Liebe macht Unmögliches möglich, verändert Herzen und lässt sie großzügig werden. Gottes Liebe und der Verzicht auf alle anderen Formen der Machtausübung ist der einzige funktionierende Weg, Liebe auch in anderen Menschen hervorzubringen. Und diesen Weg der Liebe hat Gott mit Jesus gewählt. Bei dir und bei mir hat die Macht der Liebe gewirkt. Oder? Geliebte Gemeinde, bei dem Gott, von dem wir glauben, ist noch mehr möglich, was eigentlich unmöglich ist. Er macht es möglich, dass Menschen Unmögliches möglich machen. Einmal brachte ein Vater seinen kranken Sohn zu den Jüngern und bat sie, den Jungen zu heilen. Aber sie schafften das nicht. Jesus kam dazu und fragte, was ist denn hier los? Der Vater berichtete von den vergeblichen Versuchen der Jünger und sagte zu Jesus: Wenn du aber was kannst, so erbarm dich und hilf uns. Und Jesus antwortete: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann heilt Jesus den Jungen. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Ich stelle mir vor, dass Jesus das besonders laut gesagt hat, damit es seine Jünger auch hören. Er war nämlich von ihnen tief enttäuscht, dass sie den Jungen nicht haben helfen können. Hätten sie Glauben gehabt, dann hätten sie doch schon längst das Wunder vollbracht. Nun ist es so, dass ich davon überzeugt bin, dass die Jünger an Gott geglaubt haben. Jesus hatte sie auch schon ausgesandt, zu predigen und hatte ihnen für diesen Weg, den sie machen mussten, mit auf den Weg gegeben: Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Und sie hatten das getan und waren zurückgekommen zu Jesus und waren begeistert gewesen von dem, was sie vollbracht haben, was alles passiert war. Sie hatten das auch erlebt schon, dass Brot und Fische für 5000 Männern in ihren Händen sich vermehrten, dass sie alle satt wurden. Aber bei dem Jungen fehlte ihnen an diesem Tag der Glaube, dass sie jetzt Heilung möglich machen könnten. Liebe Gemeinde, es ist immer noch unser Auftrag, die gute Nachricht zu verkündigen und das eigentlich Unmögliche möglich zu machen. Also zu heilen, Tote aufzuwecken und Dämonisierte zu befreien. Das passiert weltweit. Heute. Aber wahrscheinlich fehlt mir und uns allzu oft der Glaube. Der Glaube daran, dass auch wir das Unmögliche möglich machen können und sollen. Das ist sehr schade für Kranke, für Tote und für Dämonisierte. Und wir müssen uns fragen, was müssen wir tun, was ist möglich? Was ist möglich, das Unmögliche möglich zu machen, dass unser Glaube so groß wird wie ein Senfkorn? Um zu heilen, um aufzuwecken und zu befreien. Und noch etwas macht es die Liebe Gottes möglich. Der Heilige Geist erlöst Menschen von ihren harten, steinernen Herzen und schenkt ihnen ein neues Herz, ein barmherziges, lebendiges Herz. Und erfüllt dieses ihr neues Herz mit göttlicher Liebe. Das ist wie eine zweite Geburt. Wer das erlebt hat, so ein neues Herz zu bekommen, der kann Gott lieben. Unmögliche Menschen kann er lieben, kann Sünder lieben, kann die lieben, die ihm Böses getan haben. Und er oder sie kann sich selbst lieben. Diese Liebe ist die Macht, etwas Größeres, bedeutend Schöneres und Besseres hervorzubringen als alle anderen Formen der Macht. Amen.